Ein neuer Rabbi wird in einer jüdischen Gemeinde angestellt, weil es dort Streit gab, ob man im Synagogengottesdienst beim Schema Israel, das ist das wichtigste Gebet der Juden, ob man da bei diesem Gebet sitzen oder stehen soll. Und immer wenn es zu diesem Gebet kam, dann schreien die Stehenden auf die Sitzenden ein, steht endlich auf. Und die Sitzenden die schreien zurück, setzt euch endlich hin. Und beide Parteien berufen sich, dass es von alters her ja immer schon so war. Da findet der neue Rabbi heraus, dass es in einer Nachbarstadt noch einen 96 Jahre alten Juden gibt, in einem Altenheim. Und er beschließt, ihn zu besuchen. Er nimmt einen Vertreter von der Delegation der Stehenden und einen Vertreter von der Delegation der Sitzenden mit sich und sie besuchen den alten Mann im Altenheim. Und kaum waren sie drin, in seinem Zimmer fragt der Vertreter der Stehenden den Mann, war es eine Tradition, dass man beim Schema Israel immer stand? Und der Alte antwortet mit einem schwachen, aber klaren Nein. Und jetzt fragt sofort der andere Vertreter, also ist man sitzen geblieben? Und der alte Greis antwortet wieder mit Nein. Jetzt wird der Rabbi allmählich nervös und sagt, wir brauchen von Ihnen eine klare Aussage, denn Sie müssen wissen, dass bei uns an jedem Schabbat die eine Hälfte aufsteht und die andere sitzen bleibt. Sagt der Alte, genau so war es damals auch. Als ich diese Geschichte gelesen habe, dachte ich mir, da gibt es Ähnlichkeiten zur Gemeinde in Korinth. Wenn ich mir die beiden Korintherbriefe im Neuen Testament durchlese, dann gibt es immer wieder ein Hauptproblem und dieses Hauptproblem heißt, es gibt Uneinigkeit zwischen verschiedenen Parteien. Nur ging es bei den Korinthern jetzt nicht so sehr um die Gebetshaltung, sondern es ging immer wieder um ein Hauptproblem und das war die Autorität von Paulus, um den Gründer der Gemeinde. Die einen, die halten zu Paulus und unterstützen ihn und die andere Delegation untergräbt ständig seine Autorität. Und obwohl das dem Paulus total unangenehm ist, muss er sich im zweiten Korintherbrief immer wieder selber verteidigen und seine Autorität wiederherstellen. Und es ist interessant zu studieren, wie er das tut. Wenn du Schwierigkeiten hast mit deiner Autorität, vielleicht als Vater oder Mutter, vielleicht als Sonntagsschullehrer, vielleicht in deinem Beruf, dann glaube ich, kannst du von Paulus viel lernen. Wir haben Mittwoch vor einer Woche eine Schulung gehabt für Zeltlager-Mitarbeiter und da ging es unter anderem genau um das eine Thema, was ist eine Autorität? Eine Definition könnte sein, eine Autorität ist eine Persönlichkeit, die mit einem vorbildlichen Leben andere Menschen dazu bringt, dass sie in ihrem Denken und Handeln sich nach ihr richten. Das heißt, eine Autorität wird durch sein Reden und durch sein Handeln Einfluss nehmen auf das Leben von anderen. Aber wenn deine Kinder, ob jetzt in der Familie oder auf dem Zeltlager oder sonst irgendwo, immer genau das Gegenteil von dem machen, was du sagst, dann musst du schon mal überlegen, wie es mit deiner Autorität ausschaut. Bei Paulus war das, glaube ich, weit schwieriger, weil er war nur in der Anfangszeit in Korinth. Die ersten 1,5 Jahre war eine kurze Zeit, relativ kurze Zeit mit den Korinthern zusammen und zog dann wieder weit, um neue Gemeinden zu gründen. Und jetzt kamen zwischenzeitlich andere Führungspersönlichkeiten und die untergraben die Autorität von Paulus. Und die Folge davon ist, die Gemeinde ist innerlich gespalten. In einer einzigen Person kann sich eine Gemeinde spalten. Und der Paulus kämpft für die Einheit der Gemeinde. Und er kämpft für die Einmütigkeit dort. Und er möchte wieder Autorität sein. Das heißt, er möchte wieder Einfluss nehmen auf das Leben in der Gemeinde in Korinth. Und deshalb weist er immer wieder auf sein eigenes Leben hin. Und ich möchte jetzt im 2. Korintherbrief weiterlesen mit der Frage, was sind Merkmale einer gesunden geistlichen Autorität? Was sind Merkmale einer gesunden geistlichen Autorität? Und du kannst dich fragen, finde ich diese Merkmale auch bei mir selber? Wir müssen jetzt wieder einen Sprung machen, weil irgendwie die Prediger durcheinander gekommen sind mit dem 2. Korintherbrief. Wir sind jetzt in 2. Korinther 12, gehen wieder nach vorne zu Vers 11 bis 21. 2. Korinther 12, die Verse 11 bis 21. Paulus sagt, ich bin töricht geworden in meinem Rühmen, aber ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden? Außer, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin, vergebt mir dieses Unrecht. Ich denke, der Paulus spricht ja ein bisschen sarkastisch, gell? Er fragt, habe ich euch irgendwie benachteiligt, als ich bei euch war? Lasst mich überlegen, ja genau, einen Nachteil habt ihr, ich habe nie Geld verlangt von euch. Vergebt mir dieses Unrecht. Vers 14, sieh, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger von euch geliebt werden. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Das sagen wieder seine Gegner. Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Ich habe den Titus gebeten und mit ihm einen Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt, ausgebeutet? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt, nicht in denselben Fußstapfen? Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung? Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Drei Leitsätze für eine gesunde geistliche Autorität. Der erste Leitsatz, Demut ist wichtiger als Ruhm. Demut ist wichtiger als Ruhm. Und das würden wir bei Autorität wahrscheinlich nicht erwarten. Viele meinen, ich bekomme Autorität, wenn ich angebe. Paulus sagt, Demut ist wichtiger als Ruhm. Vers 11, ich bin töricht geworden. Er sagt, ich bin ein Depp geworden mit meinem Rühmen. Ich habe mich zum Narren gemacht. Ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Wenn der Paulus hier von bedeutenden Aposteln spricht, vielleicht meint er die 12 Apostel wie Petrus, Jakobus, Johannes. Vielleicht meint er auch die selbsternannten Apostel in der Gemeinde, die sich selber groß hinstellen und immer wieder sich selber loben. Wie dem auch sei, der Paulus sagt, ich stehe diesen Superaposteln in nichts nach. Ich muss mich nicht vor ihnen verstecken, ich kann es mit ihnen leicht aufnehmen. Und doch sagt er im gleichen Atemzug, ich bin nichts. Ich bin nichts. Schau mal, was der Paulus in seinem kurzen Leben, er ist ja erst mit 40, über 40 Jahren in seinen Dienst gegangen, Missionsreisen und so weiter, was er in seinem kurzen Leben alles auf die Beine gestellt hat. Er sagt, ich bin nichts. Und wenn Paulus das so sagt, dann meint er das auch so. Ich bin töricht geworden in meinem Rühmen. Er schämt sich, dass er sich rühmen musste. Ich sollte von euch empfohlen werden, denn den bedeutenden Aposteln stehe ich nichts nach. Er schämt sich dafür, dass er sich hinreißen hat lassen, sich selber zu rühmen. Am Anfang von Kapitel 12 sagt er ja das. Ihr verlangt außerordentliche Offenbarung. Ich habe sie auch gehabt. Ich bin bis in den dritten Himmel entrückt. Aber das nützt mir doch nichts. Deshalb will ich mich viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, sagt er. Und jetzt bringt er das Ganze nochmal auf den Punkt hier in Vers 11 und sagt, ich bin nichts. Sowas zu sagen ist nicht gerade gut für einen Menschen, der um Autorität wirbt, oder? Sollst du dich jetzt vor die Kinderstunde, wenn du Kinderarbeit machst, vor die Kinderstunde vorne hinstellen und den Kleinen erstmal sagen, vielleicht mit weinerlicher Stimme, ach, ihr tut mir leid, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts drauf, aber irgendeiner muss halt die Kinderstunde machen, deswegen stehe ich hier. Oder wenn du Gottesdienstleitung machst, dass du sagst, ah, ich muss mich entschuldigen, eigentlich sollte ich ja gar nicht stehen, aber wir haben halt keinen anderen gefunden. Ich armes Würmlein. So meint der Paulus das nicht. Er sagt, aus mir heraus, aus mir selbst heraus bin ich nichts. Aber mit dem Herrn an meiner Seite bin ich alles. Alles, was ich sein kann. In 1. Korinther 15, Vers 9 und 10, da sagt er, denn ich bin der geringste von allen Aposteln, nicht wert, ein Apostel zu heißen. Und dann gleich im nächsten Vers sagt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Durch seine Gnade habe ich mehr gearbeitet als sie alle. Und ich bin fast überzeugt, so eine Einstellung gibt es nur bei Christen. Ich habe sie nirgendwo anders gefunden. Dass er auf deiner Seite sagen kann, ich bin nichts. Und andererseits, ich bin alles. Der Paulus weiß, dass aus ihm selber nichts Gutes kommt, wenn ich Römer 7 lese. Das Gute, das ich tun möchte, das tue ich nicht. Ich elender Mensch. Aus mir selber heraus schaffe ich gar nichts. Und dann schaut er auf die Frucht in seinem Leben, auf die vielen Menschen, die zum Glauben kommen, auf die vielen Gemeinden, die er gegründet hat. Und dann kann er voller Verwunderung sagen, Mann, das bringt mich ins Staunen, dass Gott durch ein Nichts so wirken kann. Und dadurch wird Gott ganz groß in seinem Leben und er bleibt trotzdem in der Demut. In einem Diener Gottes vereinigen sich Demut und Hoheit. Das geht, glaube ich, sonst nirgendwo anders. Die Demut sagt, ich bin's nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach. Und die Hoheit sagt, aber Jesus kommt unter mein Dach und er adoptiert mich in seine Familie und er gibt mir Würde und er gibt mir eine Berufung und er gibt mir auch die Kraft dazu. Und das lesen wir dann auch in Vers 12 von dieser Kraft oder Zeichen der Kraft. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Ich kann mich noch erinnern, wie die 94-jährige Bertha Isselmann vor uns, vor der Klasse stand, in der Schule, und sie sagte, ich selber bin doch nichts. Sie war blind, sie sagte, ich kann mich nicht einmal selber sehen. Und wir dachten in der Klasse alle, das ist gut, dass sie sich nicht sehen kann, weil so toll schaute die Frau nicht aus. Aber dann sagte sie, aber ich und Jesus, wir zwei, wir sind die allerstärkste Partei. Und das war ihre Autorität. Und diese Autorität, die konnte man an ihr sehen und auch abspüren, so wie sie mit uns umging, so wie sie mit anderen Leuten redete, trotz ihrer Blindheit. Einer hat mal gesagt, wenn du auf deine Autorität pochen musst, dann hast du sie schon verloren. Wenn du zu Hause sagen musst, aber ich bin der Papa, das ist nie gut. Und ich glaube, da läuft einiges verkehrt auch in der christlichen Szene. Wenn ich mir da so Einladungen anschaue, die jetzt rauskommen, zu Pfingsten wieder, Pfingstkonferenzen und so weiter, was da Leute gepriesen werden, da kommen sogenannte geistlichen Größen und Autoritäten und da werden sie gepriesen als bevollmächtigte Diener der allerersten Garde. Kommt und holt euch den Segen ab. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit schauen. Da gibt es welche unter uns, die fragen, wer predigt den nächsten Sonntag? Und dann sagst du, ja, das predigt der und der, ah ja, dann sehen wir uns erst in 2 Wochen. Nicht das Werkzeug ist entscheidend. Ich bin nichts, sagt der Paulus, aber mit Christus bin ich alles. Das ist Demut und das ist gleichzeitig geistliche Autorität. Ich lese weiter im Text, Vers 13. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Habe ich euch etwa ausgebeutet durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Was verschafft uns geistliche Autorität? Das erste, Demut ist wichtiger als Ruhm. Das zweite, was wir hier sehen, dienen ist wichtiger als bedient werden. Dienen ist wichtiger als bedient werden. Und wenn der Paulus in Vers 11 so einen steilen Nebensatz sagt, das ist ja nur ein Nebensatz, denn ich bin nichts, so sagt er jetzt in Vers 14 wieder so einen steilen Nebensatz, wenn er sagt, denn ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Menschen sind wichtiger als Dinge. Geben ist wichtiger als Nehmen. Dienen ist wichtiger als bedient werden. Der William Booth war der Gründer von der Heilsarmee und der kam aus einem ganz armen Elternhaus, aus ganz ärmlichen Verhältnissen, aber im Laufe seines Lebens gewann er geistliche Autorität und er ging in den Königshäusern ein und aus. Und im Gästebuch vom damaligen König Edward, da schreibt er ins Gästebuch: Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist die Kunst. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist der Ruhm. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist das Gold. Meine Leidenschaft gilt der Seele der Menschen. Wir könnten die Liste heute fortsetzen, gell? Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist der Fußball. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist der Betrieb. Es gibt Menschen, deren Leidenschaft ist die Musik, das Auto, der Beruf. Was ist deine Leidenschaft? Könntest du das so sagen wie ein Paulus oder wie ein William Booth? Meine Leidenschaft gilt der Seele der Menschen. Ist das deine Leidenschaft? Wir könnten die Liste weiter fortsetzen bezüglich Gemeinden und sagen, es gibt Gemeinden, deren Leidenschaft sind große Events. Es gibt Gemeinden, deren Leidenschaft sind große Programme, sind neue Arten der Evangelisation, sind imponierende Zahlen. Was ist die Leidenschaft der Gemeinde in Traunreuth? Was ist unsere Leidenschaft? Oder bist du leidenschaftslos? Es ist neben der Ehre Gottes auch die Seele der Menschen. Paulus sagt, denn ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Es geht mir nicht um euer Geld, um eure Leistung. Es geht mir um dich. Ich habe mal von einer Frau gehört, die war gerade bei der Hausarbeit und da klingelt es an der Tür und steht draußen ein Bettler und will ein bisschen Kleingeld. Und die Frau findet dann kein Kleingeld daheim, dann geht sie wieder an die Tür und sagt, es tut mir leid, ich habe kein Kleingeld daheim. Aber dann sagt sie zu ihm, heute Nachmittag bekomme ich Besuch und ich bräuchte dringend Brot. Würden Sie mir bitte in die Stadt gehen und Brot für mich kaufen? Und dann drückt sie ihm einen 100-Mark-Schein in die Hand und sagt, von dem Restgeld bekommen Sie dann auch ein bisschen was. Und der Bettler macht es, der geht in die Stadt, kommt wieder zurück, bringt ihr das Brot und das Geld und bekommt davon dann ein paar Mark. Und plötzlich bricht er in Tränen aus. Und dann sagt er, es ist nicht wegen des Geldes, das Sie mir schenken, sondern wegen des Vertrauens, das sie mir geschenkt haben. Niemand hat mir bis heute so viel Vertrauen geschenkt. Ich kann ihnen nicht genug dafür danken. Menschen sind wichtiger als Dinge. Und Paulus sagt, ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Und diesen Satz darfst du anwenden auf alle deine Beziehungen. Was suchst du in einer Beziehung? Was suchst du in deiner Beziehung zu deinen Freunden? Was suchst du in deiner Beziehung zu den Geschwistern hier in der Gemeinde? Was suchst du in deiner Beziehung zu deinen Kindern oder in deiner Beziehung zu deinem Ehemann oder Ehefrau? Was suchst du denn? Suchst du die Befriedigung deiner Bedürfnisse oder suchst du die Befriedigung seiner Bedürfnisse? Suchst du das Deine oder suchst du das Ihre? Paulus sagt zu der Gemeinde in Korinth, ich denke, er hat eine ganz vornehme Einstellung hier, wenn er sagt oder sagen kann, meine Bedürfnisse befriedigt zuallererst der Herr Jesus. Und aus dieser Befriedigung heraus suche ich jetzt auch eure Bedürfnisse zu befriedigen. Er sagt zu den Korinthern, ich will für euch wie ein Vater und eine Mutter sein. In Vers 14, sieh, ich komme zum dritten Mal zu euch und bin bereit zu kommen, euch nicht zur Last zu fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Er sagt im Prinzip, geben ist wichtiger als empfangen. Das gilt für die Gemeinde, das gilt für die Ehe, das gilt für unsere Beziehungen. Und er sagt, dienen ist wichtiger als bedient werden. Und so etwas kann nur einer sagen, der selber aus der Quelle lebt. Aus einem Reichtum, der unerschöpflich ist, oder? Es geht ja hier in der Predigt um die Frage, was verschafft uns geistliche Autorität? Und die Antwort ist nicht das Empfangen und das Bedientwerden, sondern das Dienen. Und das Geben und das Aufopfern. Das verschafft dir Autorität. Die Maria von Ebner-Eschenbach, ich denke, es ist eine weltliche Dichterin, die hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn sie sagt, das unfehlbare Mittel, Autorität über Menschen zu gewinnen, ist, sich ihnen nützlich zu machen. Nicht einfordern, sondern geben. Und ich denke mal, wenn die Kinder auf dem Zeltlager das eine merken, dass wir sie achten, dass wir sie lieb und für wichtig halten, dass wir uns reinhängen für sie und bereit sind, Opfer zu bringen, dann werden wir durch unsere Autorität Einfluss nehmen auf ihr Leben. Das war die Devise von dem großen Apostel Paulus. Er sagt, nicht mich selbst bereichern, sondern andere reich machen durch den Reichtum Christi. Jetzt gab es ein paar ganz spitzfindige Kritiker unter den Gegnern von Paulus. Die haben jetzt wie folgt argumentiert. Die haben gesagt, ja, das ist schon richtig, dass der Paulus von uns kein Geld genommen hat. Aber der Paulus ist ein Schlaumeier. Der hat andere Leute vorbeigeschickt und die haben abkassiert und haben das Geld dann dem Paulus zugesteckt. Und darauf geht der Apostel dann in Versen 16 bis 18 ein. Er sagt, doch sei es so, dass ich euch nicht belästigt habe, weil ich aber schlau bin oder ein Schlaumeier bin, habe ich euch mit List gefangen. Was sicher ein Argument von den Gegnern. Und jetzt antwortet Paulus, ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch ausgebeutet oder übervorteilt? Sind nicht wir in demselben Geist gewandelt? Nicht in demselben Fußstapfen? Meint ihr wiederum, wir verteidigen uns vor euch? Der Paulus bleibt dabei und sagt, er und auch seine Mitarbeiter, wir haben unsere Autorität nicht durch Schlauheit und nicht durch Lust, sondern wir haben unsere Autorität durch Liebe. Und in Vers 19 sagt er, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Denn ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Vielleicht stehen einige vor der Berufswahl. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien ihr euren Beruf aussucht. Aber ich glaube, dieser Vers, ich suche nicht das Eure, sondern euch, ist ein guter Leitvers für eine Berufswahl. Als ich früher meinen Beruf gewählt habe, ich bin Buchdrucker geworden, da habe ich mir zeitlang gesagt, das war eine gute Entscheidung. Ich habe einen guten Verdienst, ich habe gute Aufstiegsmöglichkeiten und so wie es ausschaut, ist es ein sicherer Beruf, ist ein sicherer Arbeitsplatz. Wenn ich heute nochmal 15 Jahre alt wäre, mit dem, was ich heute weiß, da würde ich nach ganz anderen Gesichtspunkten entscheiden. Menschen sind wichtiger als mein Verdienst. Suchst du einen Beruf, wo du selber reich wirst, oder suchst du einen Beruf, wo du andere reich machen kannst? Das wäre doch ein Motto für Berufswahl eines Christen. Ich freue mich jedenfalls, dass viele Jugendliche gibt unter uns, die gerade Berufe haben und gewählt haben, wo sie Einfluss nehmen können auf andere Menschen. Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Krankenschwestern oder Dienstleistungsgewerbe. Wenn einer unserer Bauern da alles leiten und Hofcafé hat, dann fällt das auch drunter, gell? Und ich hoffe, wenn er ein Hofcafé führt, dass er sagen kann, von Herzen sagen kann, ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 17, nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich gehe doch nicht zu euch, damit ich eine coole Rechnung kriege und mein Betrag auf meiner Rechnung höher ausfällt, sondern ich gehe zu euch, damit der Betrag auf eurer Rechnung höher ausfällt. Was sind Merkmale einer gesunden Autorität? Erstens, Demut ist wichtiger als Ruhm. Zweitens, Dienen ist wichtiger als bedient werden. Aber der Paulus ist noch nicht fertig. Ich bin jetzt gleich fertig, aber ich füge den dritten Punkt einfach noch schnell hinzu. Eine gesunde Autorität braucht nicht nur Demut und Opferbereitschaft, sondern es braucht auch den Mut zum Ermahnen. Das gehört dann auch mit dazu. Ermahnen ist wichtiger als das Wohlwollen oder das Gutdünken der Menschen. Und das Ansprechen von Sünde gehört auch zu einer rechten Autorität. Das sehen wir in Vers 20. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Das Ansprechen von Sünde gehört zu einer gesunden Autorität. Wenn du immer nur die Augen zudrückst, dann wird auch deine Autorität untergraben. Und all die Sachen, die in Vers 20 aufgelistet werden, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhe, das sind alles Dinge, die Spaltung hervorbringen, gell? Alles Dinge, die eine Gemeinde entzweien, die Beziehungen kaputt machen, anstatt sie aufzubauen. Und der Paulus sagt, wenn er diese Dinge vorfinden müsste, wenn er kommt beim Besuch, dann wäre das für ihn eine Demütigung. Warum ist das eine Demütigung? Weil er von Gott den Dienst der Erbauung bekommen hat und nicht den Dienst der Zerstörung. Sagt in Kapitel 13, Vers 10, darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Und für Paulus wäre es jetzt eine Demütigung, wenn er kommen würde und er würde die Gemeinde in einem so schlechten Charakter vorfinden. Es wäre auch eine Demütigung für jeden Papa unter uns, wenn sein Kind außer Haus geht, und er erwachsen geworden ist und er besucht dann sein Kind wieder nach 1-2 Jahren und er merkt, mein Sohn oder meine Tochter, die ist jetzt völlig missraten, ist völlig auf Abwägen. Das wäre eine Demütigung. Und so auch für Paulus. Und deswegen ist Ermahnen und Korrigieren in der Gemeinde auch ganz wichtig. Was sind Merkmale einer gesunden Autorität? Erstens, Demut ist wichtiger als Ruhm. Zweitens, Dienen ist wichtiger als bedient werden. Und das dritte, Ermahnen ist wichtiger als das Wohlwollen der Menschen zu haben. Und das sind Dinge, die wichtig sind in deinem Leben, wenn du Einfluss nehmen möchtest auf andere. Und das sind Dinge, die wichtig sind, Eigenschaften, die ganz wichtig sind für die Gesundheit einer Gemeinde. Deswegen brauchen wir dringend solche Autoritäten. Amen.